Hallo, herzlich willkommen zu Beyond Page Views. Wir haben wieder einen Podcast mit News für euch gefüllt, auch wenn es uns ein bisschen schwer gefallen ist, das Volumen zu erreichen, was wir üblicherweise haben. Was haben wir denn, Michael?
Wir haben was zu Signals auf jeden Fall.
Wir haben was zu Signals, genau. Wir haben jemanden Großmufti genannt.
Ja, wir haben relativ wenig Links zu GA4, aber ein paar Sachen, genau, Worüber wir unbedingt reden wollten.
Und es ist sogar was in der Simo-Ecke. Insofern bis gleich.
Beyond Page Views. Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer vielleicht kürzesten Ausgabe ever. Wir werden es sehen.
Quatsch.
Quatsch. Quatsch sagt. Hallo Michael.
Hallo Markus, hier ist Michael Jansen.
Ja.
Neben mir virtuell sitzt der Markus Bersch.
So sieht's nämlich aus. So, dann haben wir das auch erledigt. Und
das ging schnell.
Genau, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Februar-News-Folge, zu der wir tatsächlich echt wenig gefunden haben. Ich habe mal geguckt, wie es so im letzten und vorletzten Jahr im Februar aussah. Da hatten wir ein ganz normales Volumen. Davon abgesehen, dass es ein bisschen weniger geworden ist allgemein, finde ich, ist es diesmal tatsächlich kurz. Wir werden sehen, wie viel wir daraus machen.
Mhm.
Wollen wir gleich einsteigen?
Natürlich.
Mit einer Frage im Housekeeping. Der Tom hat uns einen Kommentar geschrieben zu der Folge, wo du ja selber auch was über N8N, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man es ausspricht, erzählt hattest. Und er wollte wissen, ob das nun bei dir lokal läuft oder ob du das nicht lokal nutzt. Ich meinte, du hättest das gesagt im Podcast, aber wenn er die Frage gestellt hat, dann wahrscheinlich nicht.
Ja, ich hatte das überlegt und so, aber irgendwie bin ich dann doch wieder zurück zu meiner normalen IDE ohne N8N gegangen, weil ich irgendwie diesen Umweg, dann gibt es irgendwelche Beschränkungen. Also ich habe da was ausprobiert, wo ich sage, so Feedback-Schlaufen finde ich ja geil.
Mhm.
Aber diese Formulare, die dann so sind, wie sie aussehen und viel zu viele Felder haben und das nicht beeinflussbar ist, na, dann kann ich doch selber was basteln. Von daher, ja. Ich habe mich dann gegen N8N entschieden und bin dafür, ach so, lieber Tom, stattdessen nutze ich gerade für so ganz kleine Workflows, nutze ich Retool. Habe ich mir schon vor 2 Jahren schon mal erwähnt. Retool ist so ein schnelles Prototyping-Tool, da kannst du mit auf Firestore-Daten gehen, auf API-Daten gehen und für Inhouse-Tools relativ praktisch, relativ schnell eine kostenlose Variante, die relativ lange reicht. Da kannst du Workflows bauen, die sowas ähnliches machen wie N8N.
Und das ist das, was du selber hosten oder lokal hosten kannst oder irgendwo in einer virtuellen Maschine läuft, in der Cloud oder wo läuft das?
Nee, du meldest dich an und kannst es direkt da nutzen.
Okay, also auch ein Service.
Auch, alles klar. Aber relativ lange kostenlos. Man geht dann auf deine eigenen Daten, auf dein eigenes Firestore und so und das ist schon ganz... Aber auch da meine ich mache lieber meine Workflows tatsächlich über die Google Cloud. Wenn ich irgendwelche Sachen habe, die nacheinander laufen müssen, dann über die Google Cloud.
Ja. Ja, gut. Und dann war auch noch im Kommentar der GTM-Helper nochmal ein Thema. Ich habe eine Sache, musst du mir nochmal erklären. Du hast gesagt, du vermisst den. Ich frage mich, warum. Also ich habe den gerade einfach nochmal installiert in meinem Browser und es funktioniert doch noch. Der ist doch noch da.
Ja, gestern habe ich das Gleiche gemacht. Ich habe gestern mal in meinen Erweiterungssettings geschaut und da konnte ich ihn wieder reaktivieren.
Ja, also der ist ja nicht...
Der war nur ausgeblendet. Man muss echt sagen, ja, ich will den wirklich doch auf jeden Fall haben.
Okay, daher, also ja, funktionieren tut das Ding da noch, ne? So, und ich habe immer noch keine Ahnung. Es geht ja, weiß nicht, ich kann ja vierteljährlich das irgendeiner KI mal zum Fraß vorwerfen und gucken, ob die dann machen kann. Also ich habe einfach keinen Bock mehr, die. Vielleicht sind es nur 5 Zoll, die ich ändern muss, vielleicht auch keine. Ich habe nur keine Lust, mich mit den ganzen Anforderungen auseinanderzusetzen. So. Dann ist das Thema Housekeeping durch und du hast uns das Thema Marketing ist Technik als Stichwort in den Smalltalk geschrieben. Das ist dann ja eigentlich schon 5 Euro ins Phrasenschwein, aber erklär's uns doch trotzdem nochmal.
Nee, scheinbar nicht. Also ich darf wieder an der TH Köln, bin ich beim Online-Kampagnenmanager dabei und habe den Bereich Technik, kann man fast sagen, also Webanalyse, also es ist weniger Technik eigentlich oder ein bisschen Content-Management verstehen und Dashboards bauen und so oder auch entwerfen. Und da war wieder die in Anführungszeichen Kritik, dass das doch sehr technisch ist von den TeilnehmerInnen, dass Online-Kampagnenmanager nicht so viel Technik sein sollte vielleicht. Und, oh Wunder, es ist Technik.
Ja, also zumal, wenn es, also solange es um Implementierung, Tracking und so weiter geht, ist das halt ein technisches Thema. Es findet halt auch in einem technischen Gerät, im Browser statt und so weiter. Es ist, wie es ist.
Ja, und du musst es halt verstehen. Also ich gehe halt davon aus, also wenn du Online-Kampagnen managst vom Anbeginn bis zum Ende, dann musst du halt verstehen, was da passiert. Weil sonst laufen die aus dem Ruder, die Kampagnen. Sonst weißt du ja gar nicht, was da passiert.
Ja, die Frage ist, ob man als typischer Marketing Manager, der Kampagnen betreut, im Detail wissen muss, wie das ganze Thema Tracking funktioniert. Dass es halt einen Verlust gibt durch Zustimmung, muss klar sein, so dass man nicht einfach nur irgendwann nach 37 Seiten aufrufen, irgendwann einen Conversion-Pixel feuert und es keine Referenz gibt zur Conversion. Das kann man da alles irgendwie erklären, aber das muss ja jetzt gar nicht so technisch sein. Was nicht bedeutet, dass das, was du da jetzt machst, anders sein sollte, weil das ist ja so geplant, das so stattfinden zu lassen. Ne? So, aber wenn jetzt der Kritikpunkt ist, ich will mich als Marketing-Manager mit Kampagnensteuerung und so weiter auseinandersetzen und nicht mit dieser ganzen Tracking-Implementierung, ist das ja vielleicht gar kein schlechter Kritikpunkt, der dann eben nur dich nicht trifft, sondern demjenigen, der gesagt hat, das gehört hier in den Studiengang rein.
Ja, aber da bin ich anderer Meinung, Markus. Also ich muss schon, also wenn ich Online-Kampagnen plane und durchführe, muss ich schon wissen, feuern die auch? Also ich muss zumindest rudimentär gucken, feuern die?
Okay, also so ein bisschen Erfolgskontrolle und so, klar, das müssen die schon hinkriegen.
Ja. Genau, und das meine ich damit. Wirklich hier Omnibug gucken, kommen die wirklich an? Ist da was überhaupt was eingebaut? Also das, finde ich, gehört für mich inzwischen schon bei Online-Kampagnen dazu. Also
das gehört zum täglichen Brot, ja. Das sehe ich ein, dass die Leute jetzt im Detail wissen müssen, was, wann, wie, wo und tralala. Man kann wahrscheinlich auch stundenlang über Consent-Mode reden und man macht das vielleicht auch in 5 Minuten. Man muss halt nur klar machen, welche Anforderungen es gibt und wo man drauf achten muss, um zu sehen, ob das Tracking jetzt wirklich meine Kampagne mit Daten beliefert oder nicht. Ne? Also wenn wir jetzt von Google Ads reden, aber es ist ja nochmal eine der größeren Plattformen. Ja, kann mir vorstellen, dass das ein interessantes Themenfeld ist. Ne? Man muss den Leuten ja im Prinzip auch, muss sich auch vorbereiten auf diese ganzen Missverständnisse, die da draußen gibt. Ne? Ja, du brauchst serverseitiges Tracking, dann brauchst du auch keine Zustimmung mehr, Tritatula. Das will ja alles mal angesprochen sein wahrscheinlich, um jemandem da ein vernünftiges Grundwissen zu vermitteln in dem Bereich.
Da gehört halt alles irgendwie dazu.
Ja, und dann ist das Technik.
Und natürlich auch und reden mit den Agenturen. Also verstehen, was die also sozusagen Aufträge vergeben und auch gucken können, passt das meiner Meinung nach?
Ja gut, dann ist Marketing ja auch Kommunikation, aber das ist ja wahrscheinlich also nicht nur zum Kunden, sondern auch mit anderen, aber das ist ja keine Überraschung.
Ja, da war es auch schon zum Thema, dass Marketing auch Technik ist, viel inzwischen.
Dann checken wir doch mal ein, ich mache hier mal ein Leerzeichen weg, was keiner braucht. So. Kollaps zum Testen, schreibt der Michael da rein. Genau, ich kann nur sagen, ja klar, mach das mal. Zum Prototypen besser als irgendwas aufsetzen.
Ja, weil ich habe jetzt eben auch mal mit voller ein bisschen rumgespielt, würde ich ja sagen, getestet, bisschen Training-Daten gemacht und so. Und finde ich schon praktisch, nur leider ist es halt nur Pi und nicht Node.js oder JavaScript. Finde ich schöner, finde ich für mich praktischer.
Ja. Könntest du auch, aber das nutzt
ja, du. Ja, aber auch nicht wirklich. Von daher, Kollab generell, Google Kollab, die finde ich super. Praktisch, um mal irgendwas durchzuprobieren. Und selbst jetzt solche Sachen, wie die eingebaut sind, das fand ich sehr stark, wenn da Fehler geworfen werden, Fehler erklären, dass man gleich so sozusagen Gemini gleich erkennen lassen kann, was da schiefgelaufen ist.
Ja, ich sag ja, diese Integration ist tatsächlich wie in vielen anderen Plattformen, ne? Wenn die KI genau da ist, wo du auch gerade arbeitest und deine aktuelle Arbeit automatisch zum Kontext wird, dann können die Antworten sehr hilfreich werden.
Ja. Und dann habe ich noch ein Thema mitgebracht. Den fachlichen Check-in. Und es ist immer, finde ich, in unserer Arbeit oft, dass wir gerne KPIs zum Tracken hätten, Ziele zum Tracken hätten. Und dass die Kunden oft nicht wissen, was sie da nicht tracken sollen. Dann gibt es so Frameworks vom Avinash Kaushik oder Ceasing to Care, was nochmal weitergegangen ist. Und da mein Tipp, einfach mal ChatGPT und Konsorten nutzen, um einem im Interview zu helfen, was sind eigentlich meine KPIs? Da kann man sich viel, viel Arbeit in Meetings sparen, wenn man damit schon mal richtig tief gehen kann.
Geht das auch mit einem nicht auf speziell auf sowas trainiertes generellen Modell oder sollte man diese ganzen Frameworks oder Quellen dazu als Material reinfeuern vorher?
Nee, du musst ihm nur sagen. Also du musst tatsächlich nur sagen, hier ist C-Sync, do care. Mach mal Vorschläge, welche Informationen brauchst du von mir und dann leg das Ding los, zumindest ChatGPT, das ich nutze.
Okay.
Und macht zum Schluss dann tatsächlich so eine Tabelle da draus, so wie ich es haben wollte.
Können wir beim nächsten Mal ausprobieren, wenn wir einen Trackingplan entwickeln.
Auch dafür, ja. Ja, das ist doch der von Digital Measurement Strategy Plan, wie heißt das vom Avinash, das Ding? Das 10 Jahre alte Ding? Das kann das auch auf jeden Fall.
Ja. Schön.
Jo.
So, nächster Punkt im Check-in. Den musst du jetzt selber erklären.
Ja, da steht nur Consent, nur der Hinweis, Consent ist Arbeit, Consent ist dreckig und wird immer noch zu wenig beachtet und die Tools machen einmal wieder einen Strich durch die Rechnung, ne Markus?
Ja, oft, manchmal aber auch nicht. Eigentlich ist das eine super Überleitung zum Thema, lass uns über GA4 reden. Mir ist nämlich was aufgefallen, von dem ich sicher bin, dass es vorher nicht so war, ich aber nicht sagen kann, wann sich das geändert hat und warum. Es geht darum, dass ich in der Vergangenheit ganz oft gesehen habe, dass Tags einfach irgendwie zu früh feuern. Der Consent-Mode wird dann irgendwie 5, 6, 7 Events später geupdatet und dann sind dann auch Hits rausgegangen, nachweislich. Ich habe die gesehen, die dann einfach die falschen oder gar keine Consent-Mode-Parameter mit transportiert haben. Und ich habe versucht, das Thema aus mehreren Gründen nochmal nachzustellen und es ist mir tatsächlich nur unter hohen Anstrengungen gelungen, es tatsächlich zu reproduzieren. Also worauf ich hinaus will, ist, wenn ich heute ein Setup nehme, bei dem ein View-Item meines Erachtens, meinethalben oder ein Purchase oder sowas relativ früh im Data-Layer auftaucht und ich feuere das Ding jetzt einfach, obwohl der Consent-Status vom Consent-Manager irgendwie erst später kommt und dann eben vielleicht auch das Update vom Consent-Mode irgendwie erst später kommt, dann sehe ich, wenn ich mir die ausgehenden Requests anschaue, durchaus, dass alles in Ordnung ist. Das heißt also, GTEC scheint, und das hat es früher meines Erachtens nicht getan, eine gewisse Zeit auch ohne ein Wait for Update darauf zu warten, dass noch irgendwas passiert. Auch unabhängig davon, ob es vorher schon irgendwie einen Denied gab, also ob der Consent-Mode initialisiert war oder gar nicht initialisiert war und das alles erst später stattfindet. Ich habe da mehrere Konstellationen durchgetestet. War am Ende des Tages das Ergebnis eigentlich erstmal immer so, wie man es hätte haben wollen, nämlich dann mit richtigen Consent-Mode-Signalen, die auch das Update dann berücksichtigen. Ich habe selbst mit einem Wait for Update 0 versucht zu forcieren, dass das Ding wirklich direkt sendet, sobald das Event stattfindet. Aber man kann es natürlich mit der Stoppuhr nicht rausfinden, weil diese Events im Data Layer natürlich innerhalb von Millisekunden hintereinander irgendwie stattfinden. Aber es scheint einfach, dass Google die Schnauze so voll hatte, dass die da irgendwie so ein bisschen in GTEC.js selber nachgebessert haben. Und das scheint auch zu helfen. Das ist für viele schlechte Setups vielleicht eine gute Nachricht.
Vielleicht haben die einfach ein Minimum-Wait-for-Update eingebaut.
Genau, oder die warten, bis Window-Loaded stattgefunden hat oder sonst was. Keine Ahnung, ich habe keinen Bock, in diesem obfuskierten JS nachzugucken, ob die irgendwann irgendwo irgendwas machen. Das ist nicht mein Hobby. Aber die Beobachtungen in der Realität zeigen, dass sowas offensichtlich irgendwie da sein muss. Wenn es riecht wie eine Ente, läuft wie eine Ente, quakt wie eine Ente, dann ist es möglicherweise tatsächlich eine Ente.
Ja, du bist eine gute Nachricht, dass das jetzt einfach geworden ist.
Genau, es hat mir ein bisschen Probleme bereitet, weil ich ja eigentlich die Stolperfallen zeigen wollte und dann eben auch die Ergebnisse, wenn man es falsch macht. Dass es diese falschen Ergebnisse nicht gibt, fand ich jetzt ein bisschen überraschend. War jetzt für mein Thema so ein bisschen kontraproduktiv, aber ich bin immer noch der Meinung, dass es nach wie vor eine gute Idee ist, selber dafür zu sorgen, dass alles bereit ist, bevor ich anfange, Dinge zu feuern. Also ich werde jetzt von meinem Weg nicht abweichen oder so. Weil ich mich auch nicht darauf verlassen kann. Ich weiß nicht, wann es reingekommen ist. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche Donnerstag noch da ist. Und deswegen möchte ich lieber selber gucken, dass bevor ich irgendwelche Tags feuer, dass die Consent-Lage klar ist, dass der Consent-Mode fertig ist mit all seinen Initialisierungen, Updates und was da sonst noch so kommt. Und erst dann würde ich anfangen, irgendwelche Google-Tags zu feuern. Das ist auch morgen noch so.
Ja.
Jo. Und dann
war ich sehr kryptisch in meiner Beschreibung meiner Punkte.
Ja, sehr schön.
Der nächste Punkt ist nämlich API-Nutzung in der Oberfläche. Hast du schon entdeckt? Ich hatte nämlich mal wieder Seminar und in dem Seminar tauche ich immer sehr tief mit den Leuten in die Oberfläche ein und entdecke immer neue Sachen. Manchmal. Also, das sah gestern noch nicht so aus, kann ich oft genug sagen, bei GA4 auch schon bei Universal. Hast du gesehen, dass man den Verbrauch der Data-Token in der Oberfläche sehen kann?
Ich weiß es nicht.
Heruntergebrochen.
Ich bin letztens über etwas gestolpert, wo ich mir gedacht habe, scheiße, ist das neu und warum ist das hier? Das könnte das gewesen sein oder was ähnliches. Ja.
Bei mir war es ähnlich, mir war es im Seminar aufgefallen, aber dann merke ich mir und dann am nächsten Tag habe ich die dann gefragt, was wollte ich mir jetzt eigentlich merken, meine TeilnehmerInnen, habe ich gefragt. Und ja, es ist der API-Kontingentverlauf für Kontodaten. Als Admin, tatsächlich als echter Admin, siehst du halt, wer wofür wie viel Token verbraucht hat. Wofür auch immer.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, wie weit das zurückgeht. Ist, glaube ich, relativ neu. Von daher, aber auf jeden Fall, man sieht halt, wer da tatsächlich dann die Token verbrät. Finde ich ganz praktisch, weil wenn man zu wenig hat, ist ja inzwischen seltener der Fall, finde ich. Dann sieht man da, wer es macht und auch, mal, ob das Lucas Studio ist oder was auch immer das ist.
Mhm. Nee, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendwie merkt, Mist, ja, so alles aufgebraucht und wo kann ich jetzt hier sparen, damit das nicht ständig passiert. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang, fällt mir jetzt ganz spontan ein, auch noch eine Frage. Das ist so eine Frage, das passt ja in diese in die Rubrik, lass uns über GA4 reden. Eine Grundsatzdiskussion, die ich jetzt letztens wieder hatte und von der ich meine, dass wir die hier auch schon mal angestoßen haben. Ich habe aber vergessen, was rausgekommen ist. Insofern tun wir einfach so, als wäre das Thema neu. Wie gehst du um mit dem Thema statische IPs, Filtern und den Filtern für internen Traffic, Developer-Traffic? Benutzt du diese Funktionalität? Und wenn ja, sind die Dinger bei dir dauerhaft auf Testing oder stellst du tatsächlich einen von den Filtern irgendwann auf aktiv?
In der Regel stelle ich die auf aktiv. Auf jeden Fall zum Beispiel, also das ist jetzt nicht der IP-Filter, sondern der eine muss eigentlich in jeder GA4-Property aktiv sein, und zwar der für den Google Tag Manager Traffic, dass ich beim Testen nicht erfasst werde. Also dieser Developer-Traffic,
der
muss aktiv sein, weil sonst habe ich ja alle Tests drin. Das ist ja gerade beim Conversion-Testen und so komplett banal, das in Daten zu haben. Und wenn ich mir sicher bin, dass die Daten dann wirklich, wirklich safe sind mit den IP-Adressen, dann kann das wirklich aktiv sein. Je nachdem, wie groß oder wie klein die Firma ist, kann ich das schon viel mit ausschließen.
Mhm.
Weil ansonsten können die Leute halt nicht mit der Oberfläche arbeiten.
Ja, es kommt dann immer dann hinten raus die Diskussion, würde es nicht reichen, wenn ich die einfach aussegmentieren kann? Ich kann im Looker Studio ja auch einfach über ein einfaches Datenfilterelement, was ich nicht mal sichtbar machen muss, den ganzen Kram beschränken auf alles, wo Name des Testdatenfilters leer ist. Ne? So. Kann man im Prinzip machen. Die Diskussion, die hier wieder kam, war, ja, aber was ist denn, wenn jetzt irgendwie unsere Mitarbeiter im Browser für Leute irgendwie Purchases durchführen? Die hätten wir dann ja gar nicht in der Webanalyse. Ja. Meine Frage war dann, wie wichtig ist es, die in der Webanalyse zu haben, weil die Quelle weißt du immer, ne? Das war wahrscheinlich Direct oder sonst irgendwas, weil du weißt ja nicht, wo die Leute hergekommen sind. Das würde ja erst dann Sinn ergeben, wenn du dafür sorgst, dass deine internen Leute anfangen über irgendwelche bestimmten UTM-Parameter, damit irgendwie die Leute, die am Telefon irgendwie entgegengenommen wurden, damit du da wenigstens irgendwie so einen gewissen Prozentsatz hast. Und sonst fehlen sie dir halt einfach komplett in der Webanalyse. Beides, finde ich, ist nicht schlimm.
Nee, also da bin ich wiederum anderer Meinung. Also wir haben tatsächlich erst in den letzten 3 Monaten ein Projekt gehabt. Da ging es genau darum, dass sie wissen müssen, wie viel kommt eigentlich von den internen Mitarbeitern, welche Umsätze machen die sozusagen am Telefon. Und das haben wir gerade tatsächlich darüber gelegt, da also wurden die nicht ausgeschlossen, sondern explizit waren die drin, um zu wissen, wer es eigentlich ist.
Ja.
Aber dann nicht über die IP-Adresse, sondern über ein eigenes Merkmal beim Login.
Ja, also wenn ich ein eigenes Merkmal beim Login habe und ich irgendwas anderes habe, außer der IP-Adresse, die ich halt im Browser nicht kenne, ohne irgendeinen Dienst zu fragen und sagen, wie ist die IP, wenn mir das System nicht die IP-Adresse in den Data Layer schreiben kann oder noch besser sowas wie intern, ja, nein, in den Data Layer schreiben kann, wenn ich das nicht irgendwie, also wenn ich irgendein anderes Merkmal habe, bin ich immer davon überzeugt, dass es die beste Lösung ist, wenn ich im Browser weiß, dass jemand intern ist, das einfach woanders hinzuschicken,
ja, in eine andere Property. Oh, zum Beispiel das auch, ja. Könnte man ja auch direkt schon im Server der Google Tag Manager machen, diese Regeln.
Genau. Ne? Einfach woanders hinschicken. Und,
ja, aber es ist wieder ein aufwendigeres Setup.
Ja.
Da musst du halt gucken, wie viel Ressourcen man dafür hat, auch das zu pflegen und so, von daher.
Genau, deswegen kommt die Diskussion immer auf. Ne? Wofür haben wir denn die statische IP? Ne? Das war ja früher mal total praktisch, ist jetzt auch praktisch, aber es ist halt, wenn es jetzt so vernichtend ist und du es nicht einfach in eine andere Datenansicht schicken kannst, ist es schon eine andere Hausnummer, finde ich. Und man muss es dann wenigstens die Konsequenzen davon einmal durchexerzieren, bevor man einfach sagt, so, jetzt sieht gut aus, 10%, angemacht, fertig.
Ja.
Ja, das ist mir leicht.
Beim Thema IP bin ich letztens über Cookiebot gestolpert, den man ja, der standardmäßig nicht rausgefiltert wird aus GA4, sondern immer schön mit seinen monatlichen Crawls erscheint.
Und das verstehe ich nicht, weil da steht sogar Cookiebot im User Agent String.
Ja, nee, und die sagen halt, also Cookiebot auf der Seite selber sagt, hier sind unsere IP-Adressen,
ja.
Die kannst du in GA4 ausschließen, funktioniert bei den meisten. Wie bei den meisten, hä? Also entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Oder?
Ja.
Ja. Von daher. Ja, aber warum meinst du, dass der aus? Warum? Wer soll den denn ausschließen, den Cookiebot, wenn du sagst, steht drin? Soll die AfD den ausschließen?
Ja, eben. Also wenn die sowieso andere Bots auch ausfiltern, also wieso steht dann sowas wie Cookiebot nicht einfach auf so einer Liste von User Agents, die man rauslässt? Man schafft es ja mit anderen auch. Also ich sehe, wenn ich meinen Botmarker anmache, dann sehe ich da ganz selten mal irgendwelche Bots, die man ganz einfach am User Agent erkennen kann. Dass aber Cookiebot mit auf dieser Liste ist, von welchen, die dann da durchkommen, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist ja jetzt kein Wald- und Wiesentool oder so.
Ja, ich glaube, User Centrix kommt auch durch, oder?
Hat User Centrix einen eigenen User Agent?
Ja, weil die empfehlen nämlich den User Agent dann sozusagen dann so als Verbotsträger zu machen.
Ich kann mich gerade nicht erinnern, aber die Liste ist ja auch relativ lang.
Ne? Ja.
Also auf meiner Seite sehe ich User-Centrix halt nicht, weil ich kein User-Centrix habe und deswegen kommen die bei mir ganz selten vorbei.
Das ist ganz praktisch, wenn man die einfach nicht hat, dann kann das nicht passieren. Aber Cookiebot jeden Monat ist schon in den Daten.
Das ist total ärgerliches und wie gesagt total vermeidbares Problem. Ich gehe inzwischen tatsächlich hin, wenn ich weiß, dass jemand Cookiebot hat, dann mache ich einen Ausschließen-Trigger. Ja, weil den User-Agent habe ich im Browser, das ist einfach. Ja, so. Und wenn da Cookiebot drin steht, dann feuere ich einfach dann nicht.
Ja, aber ist nervig sowas, so dass sich darum zu kümmern zu müssen, das, ja, aber.
Ja. Berichte kann man kopieren, ja, ist das neu?
Ja, kam letzten Monat neu, dass man über Properties hinweg kopieren kann.
Ach so, kopieren in dem Sinne, okay, wollte gerade sagen, also ein Bericht kopieren war ja vorher nichts Neues, aber innerhalb halt ist.
Ja, du kannst jetzt in eine Property packen.
Genau, ja, das habe ich gesehen, ja, das ist auch.
Das heißt, man kann einmal sein Set an Berichten haben, die Standardberichte, wie Menschen ja sagen, die es nicht gibt.
Und dann musst du den Mist aber wenigstens nicht jedes Mal neu bauen, ja.
Ja. Aber man kann immer offiziell noch keine drei Dimensionen, glaube ich, in einen Bericht packen.
Nee, aber dafür sind Explorations ja dann noch gedacht.
Ja, aber ich konnte das ja mal. Ich habe da einen Bericht, da habe ich drei Dimensionen dran, den ich einfach aufrufen kann.
Ja. Aber bauen kann den keiner mehr. Das muss ja mal ein Fehler gewesen sein, dass es geschafft ist.
Ich glaube, es war über die URL-Parameter, wo ich einfach noch einen reingeschummelt habe und dadurch dann einfach einen mehr hatte, weil die ja über die URL-Parameter gebaut werden, die Berichte. Und dann habe ich da einfach einen mehr reingepackt und dachte, das sieht gut aus. Drei ist super.
Du Hacker.
Ja.
So. Nächstes Ding. GRV-Dataform ist auf GitHub. Ja. War es das vorher nicht?
Nee, es war ja vorher, konntest du das mit dem Installer machen und ich habe es auf GitHub gesucht, was machen die da eigentlich und jetzt inzwischen ist es auch für GitHub. Und haben immer noch keinen Preis an ihrem Produkt dran. Ja, das ist, fände ich mal gut, wenn das mal kommen würde, ein Preis, dass man weiß, was das kosten wird, wenn man das irgendwie lizenzieren möchte. Ich finde sowas zumindest sinnvoll. Aber das kann auch nur mein Wunsch sein.
Vielleicht muss man ja nichts losverkaufen. Vielleicht braucht man das Geld auch nicht.
Naja, die Pricing-Seite gibt es ja schon. Von daher ist es ja, es gibt Core für 0 Euro, Community für 0 Euro und Premium ist to be announced. Und von daher, vielleicht kommt das irgendwann mal. Wir halten euch auf dem Laufenden.
So, weil du ja sowieso dran bleibst.
Ja. Markus hat gerade sein Mikrofon gemutet. Musst du gar nicht machen. Das holt unsere Software mal wieder raus, das Husten.
Ja, okay. Ich wollte trotzdem mal ganz in Ruhe husten.
Ja.
Okay. Dann fangen wir mal an mit den Fundstücken, den überschaubaren. Ich guck mal kurz, was haben wir denn jetzt? Oh, guck mal. So. Erstes Fundstück ist so ein bisschen unkonkret, weil ich mir noch nicht angeguckt habe, weil ich kein passendes Projekt dafür hatte und ich es nicht selber aufsetzen wollte. Es geht um den Meta Signals Gateway. Hast du wahrscheinlich ja auch mitgekriegt.
Mhm.
War ein, zwei Tage lang, ging das einmal so durch den Newsfeed und dann ist es auch irgendwie wieder so ein bisschen eingeschlafen. Und ich habe hier einen LinkedIn-Post und einmal im Blog von Stape.io zum Thema What is Signals Gateway mal was verlinkt. Ich habe ein paar Printscreens gesehen, habe ich jetzt gerade, weiß ich nicht, war vielleicht sogar in einem Stape-Ding. Kann das sein? Sind da Printscreens drin? Ich erinnere mich gerade gar nicht. Sonst habe ich die woanders gesehen. Ah, hier sind, nee. Doch, da sind
welche.
Genau, ja. So. Ich habe verstanden, dass man da den eingehenden Datenstrom vom Facebook-Pixel nutzen kann, was bedeutet, dass es beim Facebook-Pixel jetzt auch sowas wie eine Transport-URL geben muss, offenbar. dann sendet man den ganzen Kram an seinen eigenen Endpunkt, den man aufsetzt auf AWS oder Google Cloud oder vielleicht irgendwo anders. Ist aber nicht einfach so ein Docker-Container wie Server-Side GTM, den man einfach irgendwo reinhängt und fertig ist die Laube. Und dann kann man aus diesem eingehenden Datenstrom dann eben Facebook KPI machen. Und man kann daraus BigQuery machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und man kann daraus beliebige ausgehende HTTP-Requests machen. Womit man theoretisch natürlich auch ganz viele andere Dienste mit Daten versorgen könnte. Aber das, und es gibt auch sowas wie Transformationen, wenn ich es richtig gehört habe. Das alles macht es aber meines Erachtens noch nicht zum Server-Side-Google-Tag-Manager-Killer, wenn man überhaupt einen braucht. Es ist ja nicht so, als wäre der Server-Side-Google-Tag-Manager etwas, was man an jeder Ecke wiederfindet. Aber ich finde es halt interessant, dass diesen KPI-Gateway, den es halt damals gab und den man auch irgendwie auf AWS aufsetzen konnte, dass sie den weiterentwickelt haben in dieser Richtung. Das ist jetzt ein erster Wurf und vielleicht ist das nächstes Jahr tatsächlich eine Alternative für einen eigenen Endpunkt, wenn jetzt Facebook eher so der Treiber ist deiner Kosten und nicht Google Ads zum Beispiel. Wenn man dann so einen Hostingpartner braucht und bei Stay.io sich dann eben auch diesen Kram da irgendwie genauso anmieten kann wie alles andere, dann ist die Hürde ja relativ gering.
Ja.
Finde ich jedenfalls ganz interessant. Es ist halt nur so, wenn du es dir angucken willst, musst du es halt irgendwo aufsetzen. Da ist jetzt nicht, wo man sich einfach mal kurz was anmeldet und sagt, ich gucke es mir jetzt hier mal an in einer 30-Tage-Testversion oder sonst irgendwas. Insofern war die Hürde jetzt zu hoch für mich, um mich hier schlau zu machen. Aber wenn ihr damit schon gearbeitet habt oder so, dann natürlich gerne her mit euren Erfahrungen oder sonst irgendwas. Wenn ihr das Ding schon betreibt oder sonst wie, dann kommt in die Sendung oder schreibt wenigstens mal einen Kommentar, würde mich freuen.
Ja, aber ich glaube, dass in Europa keiner das Ding aktuell betreibt. Also keiner, der es legal betreiben möchte.
Warum?
Weil ich bei allen Prinzeninformationen nichts gefunden habe, dass irgendwie Consent beachtet wird. Dass du irgendwo, dann kriegst du nur Feuer, wenn du auch Consent hast.
Ja gut, solange der Signalgeber der Browser ist und dein Facebook-Pixel nur dann ausgespielt wird, wenn du Zustimmung hast, ist die Welt ja in Ordnung. Da ändert sich ja nichts daran. Du bist ja dafür verantwortlich, welche Dinge an deinen Endpunkt gelangen. Und selbst wenn du einen Facebook-Pixel im Browser ausspielen würdest und es ausschließlich an deinen eigenen Server senden würdest, wäre es ja auch nichts anderes als ein GA, was du vielleicht einfach so betreibst. Und weil du sagst, ich löse das ganze Consent-Thema am Server auf. Da es da ja Transformationen gibt und Triggerregeln, kann man das da wahrscheinlich auch lösen. Da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied zum Server-Side Google Tag Manager.
Ja, nee, aber du sagst ja Facebook, aber es sitzt ja auch BigQuery, es gibt doch dann Plugins und so. Das heißt, ich kann ja alles mögliche dann wieder anbinden. Das heißt eigentlich wie Funnel.io, wenn du das noch kennst, oder gibt's das noch? Keine Ahnung.
Das gibt's bestimmt noch, ja.
Genau, war ja so ähnlich. Ich habe einen irgendeiner schickt was und ich mache daraus dann ganz viel und Consent muss ja beachtet werden, das ist ja ganz gut.
Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist ja an der Signalquelle mehr oder weniger, ist die dann in der Verantwortung im Zweifelsfall. Wenn du so einen Endpunkt hast.
Ja, aber nee, weil ich mache aus einem Facebook-Pixel, mache ich doch plötzlich, wenn ich weit gehe, einen Google Ads-Pixel. Als Beispiel.
Ja, könnte ich da jetzt nicht, aber kann ich ja an einem Server seit Google Tag Manager, wenn ich will, zum Beispiel. Könnte ich das ja machen.
Und da muss ich halt, da weiß ich ganz, da muss ich den Consent beachten. Hier habe ich nirgendwo gesehen, dass ich da irgendwas dazu habe, was das bringen könnte, was ich da reinbringen könnte, um das zu beachten. Wenn ich nur zu Facebook schicke, ja. Aber sobald ich einen BigQuery speichere, bin ich ja aus dem Bereich schon wieder raus.
Ja, das geht muss ich mir die Informationen, zu was ich Zustimmung habe, ja oder nein, muss ich mir halt mit an den Server senden. Könnte ich ja machen einfach als Event-Parameter. Also so löst man es ja teilweise im Server-Side-GTM auch. Das ist jetzt für mich kein K.O.-Kriterium. Also man kann doch mit Sicherheit dann auch da wenn man daran glaubt, dass die Plattform, auf der man das hostet, immer noch irgendwie datenschutzkonform ist. Das muss man halt immer noch glauben. Aber dann kann ich das damit wahrscheinlich genauso gut machen wie im serverseitigen Google Tag Manager. Kann ich genauso miese Setups bauen, die sich einen Dreck um irgendwas scheren, wie ich das eben auch Consent respektierend aufsetzen kann, würde ich meinen.
Macht's also nicht einfacher, oder?
Nee, macht's nicht einfacher.
Also es ist einfach, ich habe mir die Sachen angeguckt, ich glaube, man könnte eh nicht die Oberfläche einfach für den Google Tag Manager Server-Side aufbauen. Das ist einfach die Oberfläche ist. Also einfach ich habe hier, das ist so ein Streamlining, es ist so ein Formular-Funnel für jedes Produkt. Das finde ich super eigentlich schon. Aber ja. Es klang so einfach schön. Ich stalte hier einfach dran und ich habe ganz viele tolle Daten und das ist natürlich nicht.
Genau. Das ist im Prinzip auch das Fazit zum nächsten Beitrag, den ich verlinkt habe. Und da geht es um das Thema Server-Side-Tagging. Es ist so ein Versuch der Erklärung, würde ich sagen, mit einer Lesezeit von 3 Minuten. Also Server-Side-Tagging Explained, is it for you, ist der Titel. Und da drin steht, was man alles für tolle Vorteile hat, was sind die Key-Benefits, ne? Und dann steht dann eben da sowas wie Enhanced Data Control und Improved Website Performance und a Better Data Accuracy and Attribution. Und man hat jetzt irgendwie plötzlich stabilere Cookies und Tritratrulala. Und es ist auch schön bunt und übersichtlich und mit ganz vielen Bullet-Listen. Ich finde diesen Beitrag halt nur total irreführend, weil da überhaupt nicht drin steht, unter welchen Bedingungen das Ganze denn überhaupt stattfinden kann oder nicht. Das ist, also meine Frage, die ich dahinter habe, ist manchmal, kann man es zu sehr vereinfachen? Und wenn ja, aus welchem Grund? Also hier kann ich mir wieder nur denken, dass man versucht hat, irgendwie das Thema zu platzieren als der Weisheit letzter Schluss. Und dann nachher halt im Verkaufsgespräch zu klären, naja, wir brauchen aber hier, weiß ich nicht, same origin, ne, wenn wir wirklich Safari dazu bringen wollen, stabilere Cookies zu schreiben und wir brauchen dies und wir brauchen das und natürlich brauchen wir noch immer noch Zustimmung und tralala. Und dann wird dieses Ding, was dann am Anfang da irgendwie steht, wie der Retter, wird dann entzaubert und dann steht da plötzlich ein Ritter, der nicht mal meine Rüstung anhat. Das finde ich immer so ein bisschen traurig und das ist mein Vorwurf an diesen Beitrag, obwohl er ja schön aufgebaut ist, da hat sich jemand ja Mühe gebaut und gemacht, ne. Ja, das hört nicht auf. Ja, so. Aber ich bin es manchmal so ein bisschen leid, dass ich immer wieder höre, Server-Side klärt dies und Server-Side löst das. Und dann kann ich immer sagen, ja, aber.
Ja, aber ich glaube, wir sind nicht allein mit diesem Problem. Ich glaube, es ist so, welche mit den Menschen, die mit Daten zu tun haben, auch so, wir brauchen ein Data Warehouse. Und wir brauchen ein Data Lake. Ich glaube, es ist so das Gleiche, da einfach so, das hilft. Ja, aber wobei denn? Also,
ja, okay, das ist, glaube ich, das Problem nochmal 10-fach schlimmer. Aber ich gebe dir recht.
Oder wir brauchen eine CDP.
Oder genau, wir brauchen eine CDP, weil wir sonst nicht, das ist dann auch die Erklärung, ne, warum denn? Ja, weil wir sonst nicht
gutes Marketing machen
können. Weil wir sonst nicht wettbewerbsfähig sind.
Genau.
So. Ja. Schön. Mhm. So, der nächste Punkt ist ein Tooltip für alle, die mit PIVIC Pro arbeiten und ich sag mal, auch wenn Lukas sagt, das ist ja nicht nur für Leute, die mehrere Konten oder mehrere Websites haben, aber ich glaube, das ist die Hauptzielgruppe, die mit der Administration von PIVIC Pro, Tag-Managern und Websites viel Arbeit haben und vorher immer die API genutzt haben. Also Lukas Oldenburg hat, ich habe ihn hier einfach mal als Grand Moff Oldenburg bezeichnet, weil...
Welche, das habe ich nicht verstanden.
Der Grand Moff, das ist der, du kennst vielleicht den Grand Moff Tarkin.
Nee.
Nein, gar nicht. Das ist der, der den Todesstern befehligt hat.
Okay.
So, also das ist einfach ein beliebiger Titel, im Deutschen übersetzt mit Großmufti, fand ich auch ganz toll. Ist aber auch nicht schlimm. Also ich nehme jetzt hier einmal den Grand Moff Oldenburg, mal gucken, was ich mir beim nächsten Mal einfallen lasse. Hat jedenfalls dieses Tool gebaut und es basiert mehr oder weniger auf Spreadsheets und da wird dann eben die API genutzt und das Schöne ist halt, dass ich Dinge sehr prima replizieren kann. Er hat auch ein Video dazu gemacht, wie man zum Beispiel mit Templates dann aus einem Tag Manager Setup ganz viele Tag Manager bestücken kann, alles über dieses eine Google Sheet. Ist natürlich sehr speziell. Du musst halt PIVIC Pro brauchen und du musst ein bisschen regelmäßigen Administrationsaufwand haben, um sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich. Aber für den, der es hat und bisher mal für jeden Mist, so wie ich, in Colab irgendwie die API anprogrammiert hat, ist es vielleicht gar nicht verkehrt.
Ja, finde ich gut. Hat mich sehr an die, für den Google Tag Manager erinnert, an die Google Scripts.
Genau.
Google Sheets Scripts. Es sieht sehr ähnlich aus,
glaube ich. Ja, ne, hat ja auch einen ähnlichen Zweck. Ne? So, ja, und die API bietet ähnliche Funktionen an. Du kannst halt Trigger anlegen oder Namen ändern oder Tritratrulala.
War genau, auch keine Kritik oder so.
Also genau diese Sachen kann man jetzt eben auch für PIVIC Pro machen, alles mit diesem einen Tool. Ich finde es wirklich prima.
Ja. Wobei sowas sollte ja nicht ein Tool können eigentlich. Also wäre schön, wenn das Tool selber sowas könnte. Also beide, also Tag Manager, Google, aber auch der von PIVIC einfach alle. Also
Ja, ne, aber jenseits von JSON-Export und Import und so, ne, was eben auch nichts ist, was jetzt, wenn du 80 von diesen Containern irgendwie bestücken musst, du bist halt irgendwann auf die API angewiesen.
Ja.
Die Frage ist, ob man das nicht einfach tatsächlich machen könnte, dass man sagt, so diesen Container markiere ich jetzt und dann gibt es irgendwo einen Menüpunkt, wo man sagt, so replizieren auf folgende Container, alle markieren, go, fertig.
Ja, ne? Einfach rechte Maustaste, so wie in Visual Studio Code oder einfach rechte Maustaste, duplizieren, fertig.
Ja.
Also, kann so schwer nicht sein.
Eigentlich nicht. Aber es wäre tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Hat ja auch der GTM oder andere haben das meines Erachtens auch nicht.
Ja, oder Forken oder so wäre auch cool. Also, einfach wie ein GitHub, also zack. Ja.
So, und dann habe ich noch Video gedreht, so ein bisschen im Kontext von dem Thema, wann löse ich was aus, wenn ich Consent-Mode und irgendwelche E-Commerce-Events unter einen Deckel bringen will. Ich hatte in der Woche davor einfach zu häufig irgendwelche einfachen Consent-Tools, sagen wir mal so, also irgendwelche Cookie-Hinweis-Dialoge, die, wenn man die wegklickt, irgendwie in irgendein Cookie-True schreiben und dann war es das. Und das dann eben mal mit Consent-Mode und allem anderen Kram im Tech-Manager in Einklang zu bringen, ist nicht immer ganz einfach. Aber das System, was ich dann nutze, ist eigentlich immer genau das gleiche. Und deswegen habe ich gedacht, ich drehe darüber auch mal ein Video und das habe ich getan und das wird hier auch verlinkt. Geht es darum, wie ich mir mit einem Helper mehr oder weniger die Funktionalität, die ich mir wünschen würde von irgendwelchen Cookie-Dialogen, einfach im Tech-Manager nachbaue, damit das genauso genutzt werden kann wie User-Centrics oder Cookie-Bot oder andere Tools. Das ist der Inhalt dieses dort verlinkten Videos.
Klingt mysteriös, muss ich mal anschauen. Oder mir ein Notebook LM schieben oder ML an irgendwie die beiden Buchstaben immer und dann mal zusammenfassen lassen.
Genau, das kannst du machen. Es ist aber auch tatsächlich nicht sehr lang, nur 20 Minuten oder so.
Okay.
Und dann haben wir...
Dann haben wir was in der Simo-Ecke mal wieder was.
Wir haben was in der Simo-Ecke. Simo konnte nicht umhin, etwas darüber zu schreiben, dass etwas, was schon, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, seit November stattfindet, weil das auch relativ eine wichtige Geschichte ist, hat er gedacht, da schreiben wir nochmal was drüber. Es geht darum, dass der serverseitige Google Tag Manager, wenn ich dort bei einem GA4-Ereignis-Tag zum Beispiel die Measurement-ID einfach überschreibe, was ja allzu oft passiert, ich sehe auch häufig, dass Leute dann im Browser als Measurement-ID G-1234578 nehmen und erst am Server dann gegen die eigene austauschen, so aus Schutz der eigenen Property vor Spam und so weiter. Im Prinzip eine gute Idee, wenn man nicht dann sonst die Konfiguration von G1234578 in den Browser laden würde und sich dann am Server um dieses ganze Markieren von Conversions und sowas kümmern müsste. So, die gute Nachricht ist, gehe ich hin und habe genau das, überschreibe also am Server die Measurement-ID gegen die eigentlich richtige, dann holt sich der Server eben auch tatsächlich die Konfiguration von dieser Property und markiert dann zum Beispiel die richtigen Events automatisch als Schlüsselereignis, respektiert die Verweisausschlusslisten, die ich da gepflegt habe und so weiter. Und ich muss das nicht alles irgendwie am Server nachbauen, was vorher teilweise wirklich notwendig war. Auch wenn ich aus einem eingehenden Stream zwei unterschiedliche machen wollte, die nicht die gleiche Konfiguration haben und so. Das konnte mal ein bisschen schwierig werden.
Mhm. Aber du hast gerade gesagt, Conversions auf dem Server, also Events zu Conversions auf dem Server machen. Da, ging das inzwischen?
Etwas als Conversion markieren?
Mhm. Weil es ja kein einfacher Parameter ist, sondern es ist ja noch ein Objekt wieder in einem Parameter drin.
Ich weiß gar nicht, ich habe das doch schon gemacht.
Weil ich weiß, dass das, wenn ich über das Measurement-Protokoll reinkomme, da musste ich schon das schon extra formatiert haben und nicht als normales Parameter, sondern ein bisschen Gedönskram drumherum.
Ja, aber das ist doch in diesen System-Properties oder sowas drin. Das ist einfach, weiß ich nicht, C auf 1 gesetzt oder irgendwie so. Ja. So, das kann ich ja machen am Server und dann hat das meines Erachtens auch ganz ordentlich funktioniert.
Okay.
Also man muss keinen Unterstrich C an den Eventnamen dranhängen, damit das zur Conversion wird. Auch wenn das irgendwas damit zu tun hat, dass Conversion-Events ja auch noch weniger Buchstaben zur Verfügung haben als andere. Mhm. Ich weiß nur nicht, was dieses Unterstrich C da, ich sehe das nirgendwo. Aber
ist geheim.
Ich akzeptiere das jetzt einfach mal, dass es so ist.
Apropos Ereignisse dürfen inzwischen auch Großbuchstaben haben in laut offiziellem Dokument.
Ja, nicht, dass es vorher...
Anfangs nicht.
Nicht, dass das aber ein Problem gewesen wäre, ne? Also ich habe viele, die Eventnamen haben.
War aber vorher nicht legitim. Es waren nur Kleinschreibungen und Underscore und Zahlen, aber nicht als erstes.
Mhm.
Jetzt darfst du auch Großbuchstaben benutzen, warum auch immer.
Ja. Wahrscheinlich haben die sich der Realität einfach gebeugt.
Ja.
Aber es gibt
ja auch. Die Realität sind Leerzeichen überall drin.
Ja, die Realität sind Leerzeichen, deutsche Umlaute oder ein Event, das Error heißt und immer noch zu Problemen führt und so. Aber ich habe einmal ein Argument für diese Großschreibung gehört, der ich mich nicht verschließen konnte. Da hat jemand gesagt, ich möchte, dass meine Custom-Events alle einfach zu erkennen sind, also sind die groß geschrieben.
So, nur Großbuchstaben.
Nur Großbuchstaben, genau. Die werden geschrieben.
Oh Gott, oh Gott.
Ja. So. Okay. Ich finde es natürlich grottenhässlich, aber ich muss da nicht damit klarkommen.
Ja.
So, ne? Aber als einfaches Unterscheidungsmerkmal, dem Argument konnte ich mich nicht ganz verschließen.
Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
Ja, und das waren so die Fundstücke. Ne? Also insgesamt Uno, Dos, Tres, Cuatro und mit Simo Ecke 5.
Ja.
Ja, nicht die Welt. Ist egal, wir haben die Zeit rumgekriegt. Und wir haben noch einen Tipp, beziehungsweise ich möchte euch von etwas Eigenartigem berichten. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal die Idee, einfach den die Accessibility Checker Engine, also ACE, ATZE, zu nutzen, um mal zu schauen, wie sieht's denn aus auf meiner Website oder auf der Agentur-Website. Um zu sehen, wenn jetzt tatsächlich das ganze Thema Barrierefreiheit denn auch für uns relevant werden würde, von dem ich nicht glaube, dass es so ist, weil wir einen ganz klaren B2B-Fokus haben. Aber egal, es schadet ja nichts, sich mal ein Bild zu machen, wo überall Probleme auf der eigenen Website sind. War mein Ansatz, einfach Felddaten zu erheben, was natürlich auf die Dauer nicht geht, ne, weil es im Browser einfach zu viel Arbeit ist, ne, sondern auch bei jedem Seitenaufruf und so. Ich habe es jetzt so gemacht, dass es bei jeder Seite dann irgendwie auch nur einmal ist, ne, dann ist wenigstens irgendwie gecached. Und ich habe es auch immer nur für wenige Tage laufen lassen. Das heißt, ich habe das Tag einfach immer für 2-3 Tage aktiviert, habe mir dann die Daten gesammelt und habe es mir danach wieder angeschaut. Und was ich dabei rausgefunden habe, ist, was ich gar nicht verstehe. Also sich die Daten überhaupt an GA4 senden zu lassen, ist eigentlich ziemlich blödsinnig, weil die Ergebnisse zu lang sind für eine Property. Ne? Da hast du ja, weiß ich nicht, 100 Zeichen oder so und dann ist da Schluss mit lustig. Aber ich habe gesehen, dass auf der gleichen Seite das gleiche Problem im gleichen Browser unterschiedlich lange Zeichenketten erzeugt hat. Also ganz, ganz, ganz schräges Zeug. Ich habe dann also mehr einen Bericht gebaut, ne, über die Seiten, auf denen solche Probleme aufgetreten sind und dann eben diesen Anfang der Resultate aus einer Property ausgelesen. Und da waren selbst beim gleichen Fehler waren im gleichen Browser unterschiedliche Strings drin. Also echt wirres Zeug. Und am Ende des Tages kann ich einfach nur sagen, es war eine Schnapsidee und ich würde nicht empfehlen, das zu machen. Außer ihr führt es nur aus im Preview-Modus und surft eure eigene Seite ab, sondern es ist euer Browser, in dem der ganze Aufwand entsteht. Aber so für eine Website, vor allen Dingen eine mit viel Traffic, ist natürlich keine gute Idee. Ne? Dann musst du da wieder dir überlegen, wie du über eine Variable eine Sample-Rate von 1% oder so herstellst. Sonst sendest du ja auch viel zu viele Ereignisse nachher an GA4.
Kommt auf merkwürdige Ideen.
Ja, wenn man nur einen Hammer kennt, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Ich habe halt gedacht, wie kann ich das irgendwie einfach erheben? Und das war meine Lösung.
Ja, ja, ja. Ja, und da bin ich gerade, suche gerade, wie das Ding heißt. Das ist was für die, für App, nicht App-Tracking, sondern App-Error-Tracking für so React und so ein ganzes, so eigene Tools, für die sozusagen die Fehler abfangen und auch schon gleich kategorisieren für dich. Hm? Da gibt es ja fertige Sachen. Ich glaube, das wäre der bessere Empfänger gewesen als GA4 Oberfläche. Oder vielleicht noch Firebase, oder bei GA4 so halt gar nicht da rein. Also das Letzte würde ich tatsächlich, glaube ich, eher Firebase nehmen.
Ja. Also mir hat es halt tatsächlich geholfen. Ich hatte halt eine überschaubare Anzahl an Seiten, wo es überhaupt Probleme gab. Mhm. Das habe ich überhaupt auch sichergestellt, bevor ich das aktiviert habe. Ne? So, es
war mir. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
Ja, ne, so. Also wenn du sagst, so, ich finde jetzt hier selber nichts mehr, dann kannst du dir überlegen, ob du das mal nachmachst, je nachdem, wie deine Rahmenbedingungen sind. Aber wie du schon sagtest, GA4 ist natürlich total schlechter Empfänger. Auf meiner eigenen Website habe ich es auch direkt in der Datenbank versenkt, da war es deutlich hilfreicher. Aber ich habe die Dinger dann abgearbeitet. Und siehe da, man findet auch Fehler in seinem eigenen Tracking-Setups. Ne? Ich hatte also Bedingungen unter denen.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich
hatte Bedingungen unter denen, dass das PWG Pro Tracking-Skript zum Beispiel zweimal in eine Seite injiziert wurde. Und das hat dann dieses Element-IDs müssen eindeutig Regelding gerissen. Auch wenn es ein Skript ist, was den Screenreader eigentlich nicht großartig interessiert, war es halt trotzdem blödsinnig und ich habe dadurch hinten raus dann einen Tagging-Fehler gefunden, noch in meinem Tag-Manager.
Ja. Also wer das nachmachen möchte, auf GitHub gibt es den Code.
Genau.
Oder kann man sich bestimmt auch in einem Plugin einbauen. Wie hieß denn früher dann diese JavaScript-Plugins, die das hier...
Also Temper Monkey oder sowas, meinst du?
Ja, genau, ja. Sowas. Da wäre es besser aufgehoben, glaube ich.
Hm? Ghost Aber Monkey, Temper Monkey, ja, ja. Ja, genau, dann ist es dein eigener Browser, ne? Dann führst du es einfach immer aus. So, ich schreib's mir dann halt in die Konsole. Also wenn du jetzt aber im Moment auf die Gantke.de gehst und guckst in die Konsole, dann steht da hoffentlich sowas wie ACE Results Doppelpunkt leer. Ne? Null. Aber das läuft auch nur noch wenige Tage und dann gucke ich mal. Das ist, gilt jetzt, dient jetzt hauptsächlich der Verifikation, dass wirklich keine Probleme mehr da sind. Ja, das war der etwas schräge Tipp des Monats, aber ich dachte, im Newsblog hat es auch überhaupt nichts zu suchen. Also habe ich es da untergebracht. Damit sind wir bei den Terminen. Da ist jetzt im Moment nichts Neues. OMK Münster, 10.04. hatten wir beim letzten Mal schon gesagt. Ich habe den E-Commerce Day in Köln am 11.04. nochmal dazugepackt. Weil ich weiß, dass da der eine oder andere mal ganz gerne hingeht. Das ist jetzt nicht so meine Veranstaltung, aber ich bin auch kein E-Commercer. Und über Smasher Camp Amsterdam haben wir auch schon geredet. Insofern sind wir hier durch und können sagen eigentlich, danke fürs Zuhören. Mögt uns bitte auf allen möglichen Plattformen, wo man immer Sterne drücken kann, immer schwupp rauf auf die 5. Es sei denn, es gibt 10, dann 10.
Oder vier, dann vier,
ja. Kommentare gerne unter unsere Shownotes zu dieser Sendung auf termfrequenz.de oder per Mail an podcast@analytrix.de. Und damit sage ich schon mal, Moment.
Nee, du sagst nicht Moment,
Ich sag Tschüss, okay. Gut.
Und ich sage dann, wenn ihr Ideen für das Ding des Monats habt, falls euch das gefehlt hat. Falls ihr sagt, ich habe da so ein Thema oder ich habe was, worüber ich reden möchte. Wichtig, wenn ihr euch als Interviewgast vorschlagen wollt, dann solltet ihr die letzten 6 Folgen gehört haben. Wir brauchen keine generellen Vorschläge für Menschen, die einen Podcast sollen, sondern nur diejenigen, die den Podcast hören, oder Markus?
Ja, finde ich auch. Und Pro-Tipp, wenn ihr einen Podcast wollt, meldet euch gerne selbst bei uns.
Genau. Aber nur, wenn ihr auch Hörer seid, das ist sonst wichtig. Das ist der Sinn, wenn man hier keinen Promo-Podcast macht oder Produkte verkaufen oder sonstiges. Ansonsten... Nee. Wir nehmen Spracheinreichungen entgegen sehr gerne. Wenn ihr was habt, was ihr dann lieber nicht per Text teilen wollt, gerne auch per Stimme. Können wir auch inzwischen abspielen, live. Und dann war es das auch von mir.
Ja, wunderbar. Dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Vermutlich mit einem Ding des Monats. Wir haben zumindest eins geplant. Mal sehen, ob das hinhaut. Ciao.
Ciao.